Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan.
Das ist das Rasengeflüster. Wir starten in eine neue Woche. Wir sind pünktlich zur Stelle mit der neuen Folge. Danke für das Feedback in den letzten Tagen und Wochen. Ich freue mich immer sehr, wenn mich zum Beispiel Leute bei Instagram anschreiben. Die Anne hat mir geschrieben, dein Podcast ist klasse, macht immer weiter so. Hat mich sehr gefreut. Oder wenn mich bei einer durchschnittlichen Party Samstagnacht jemand anspricht, hey, deinen Podcast höre ich gern. Also das macht die Party dann um einiges besser. Vielen Dank dafür. Meine Stimme ist noch leicht malträtiert. Das hat weniger mit Partys zu tun. Doch, mit Partys schon. Gestern Handballparty gehabt, hier in Dresden in der Ballsport Arena. Und wenn Dresden in der letzten Sekunde, beziehungsweise in der vorletzten Sekunde, das Siegtor zum 27:26 wirft, dann ist natürlich quasi Ausnahmezustand. Und dann jubelt man etwas lauter. Die heutige Folge wird erneut exklusiv unterstützt von Radeberger Pilsner. Ich darf euch nochmal dran erinnern, Radeberger setzt sich auch in diesem Jahr wieder für den Erhalt des einzigen Naturraums Sächsische Schweiz ein. Ihr genießt, wir spenden, das ist das Motto von Radeberger. 50 Cent für jeden bis zum 23. Oktober in Sachsen gekauften 20er-Kasten geht an den Verein Nationalpark Freunde Sächsische Schweiz. Im letzten Jahr wurden so 170.000 Euro gesammelt und die wurden zum Beispiel für die Aufstiege zu den Felsen, in die Sanierung von Rastplätzen oder zum Bau von Brücken genutzt, die die Wanderwege verbinden. Also, bis zum 23. Oktober gibt's noch diese Aktion. Und wir starten jetzt rein in die neue Folge mit dem Stammgast.
Starten wir mal.
Dann starten wir mal. Sebastian Schuppan ist in der Leitung am Montagmorgen, wobei für ihn ist ja schon gefühlt Vormittag, weil wir haben es jetzt kurz nach 8, der Mann ist aber schon über 3 Stunden wach, oder Sebastian? Guten Tag.
Guten Morgen, Jens, ja, über 3 Stunden schon. Ja,
für dich, du musst nicht guten Morgen sagen, für dich ist fast schon früher Abend.
Ja, in der Tat habe ich schon echt viel erledigt in den 3 Stunden, unter anderem Sport gemacht,
Wahnsinn.
Meditiert, geatmet, meine Kinder in die Schule beziehungsweise Kindergarten gebracht und jetzt völlig motiviert in unseren tollen Podcast reinstarten.
Soll ich dir mal sagen, was ich bislang davon gemacht habe, von dem, was du aufgezählt hast? Geatmet. Tief ein- und ausgeatmet. Das habe ich auch gemacht. Alles andere, da kann ich jetzt nicht mithalten. Und ich habe mich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet. Aber ansonsten, wie gesagt, Hut ab, dass du das weiter durchziehst. Ich kann da gerne nochmal dran erinnern. In der letzten Folge hat Sebastian darüber ein bisschen was erzählt. Er ist dem 5-Uhr-Club beigetreten und hält da straff durch. Hat es denn heute schon ein Matcha-Getränk gegeben?
Oh, Jens, ganz ehrlich, schon der zweite jetzt und nachher gleich.
Wahnsinn! Kannst du mir mal erklären, was diesen Matcha-Hype bei dir auslöst?
Ja, weil ich unbedingt von diesem Kaffeetrip, oder ich war jetzt schon lange nicht mehr auf einem Kaffeetrip, aber irgendwie hat mir trotzdem mal was Warmes gefehlt und ich wollte dann nicht zu Kaffee zurückkehren, weil Kaffee am Ende auch übersäuert und mir nicht so viel bringt in dem Sinn. Und Matcha ist halt eine Variante, die hat sogar mehr Koffein als Kaffee, aber der wirkt halt komplett anders. Ne? Der wirkt eher fokussierend und hat eine längere oder dauert länger, bis der wirkt, aber hat eine andere, angenehmere Wirkung als Kaffee und schmeckt mir mittlerweile auch richtig gut. Und deswegen bin ich dann eher so auf die Tee-Geschichte umgesprungen und ich kann es eigentlich fast nur empfehlen. Das ist natürlich ein bisschen kostenintensiver, möchte ich fast sagen, aber kommt immer drauf an, wie viel man dosiert, also muss nicht sein. Aber wenn man jetzt Matcha so trinkt wie Kaffee, also einige trinken irgendwie 5-6 Tassen am Tag, dann kann es schon etwas preisintensiver sein.
Also ich bin immer noch bei Kaffee, ich weiß auch gar nicht, ob es Matcha mal Zubereitungsmaschinen gibt. Also schön 2 Tässchen Kaffee am Morgen, das muss schon irgendwie sein.
Ja, wir haben uns letztens bei Starbucks in Dresden getroffen, jetzt aber Schleichwerbung.
Ich ändere den Namen nicht, wir kriegen kein
die
Geld.
Haben Matcha. Ja. Die haben Matcha.
Ja, ich weiß. Du bist ja nur dorthin gegangen wegen Matcha.
Genau.
Wir hätten uns überall anders treffen können, aber der feine Herr wollte unbedingt zum Matcha.
Naja,
jetzt sage ich es einfach nochmal zu Starbucks.
Ja, hier in Würzburg kenne ich natürlich meine Dealer. Meine ganzen Matcha-Dealer, aber in Dresden, da wusste ich jetzt nicht genau, wer das hat, aber bei denen weiß ich es ja, weil es ja eben eine Franchise ist. Und von daher.
Alles gut. Also ich beharre weiterhin noch auf Kaffee. Der Kaffee ist fertig. Wunderbares Lied übrigens von Peter Cornelius, aber das mal nur am Rande.
Das kenne ich wieder nicht, siehst du?
Echt? Der Kaffee ist fertig. Schönes Lied. Stellen wir vielleicht mal gleich auch in die Playlist. Keine Ahnung. Ich würde die Folge heute Sorgenkinder nennen, weil wir müssen über einige Sorgenkinder sprechen. Ich hoffe, beim Hause Schuppan gibt es keine Sorgenkinder. Ich habe ja gehört, ihr hattet Männerwochenende, oder? Darf man das sagen?
Das darf man sagen, ja. Mein Sohn und ich waren allein und wir haben echt, das gemacht, was zwei Männer so machen, also Fußball gespielt. Wir waren in so einem Kletterpark, wir waren in einem Indoor-Spielplatz, also wir haben wirklich Vollgas gegeben und haben auch Fußball geschaut dann, ein bisschen Bundesliga, ne? Da versuche ich ihn auch mal ein bisschen rein zu gewöhnen in die Geschichte. Und
ja, das bitte für die richtigen Vereine.
Ja, so eine Konferenz, da hat ja für jeden was, Jens.
Ja, definitiv, definitiv. Also wenn er dieses Wochenende geguckt hat, sage ich jetzt komplett wertfrei, dann ist er auf einem guten Weg, sage ich mal so. Dann ist er auf einem guten Weg. Und du warst auch live beim Fußball oder habt ihr das dann abgeblasen?
Ich war live am Freitagabend, genau. Da war ich in Schweinfurt gegen Nürnberg 2, Christian Fjell. Ihr wisst, ne, wir haben ja eine besondere Beziehung zu Dynamo-Helden. Und ich habe Fjello im Auge und das sieht ziemlich gut aus. Also die haben gewonnen haben wieder seine Handschrift sehr gut erkannt und anscheinend auch die komplette Nürnberger Delegation, die da war. Also Dieter Hecking, Olaf Treppe, Michael Wiesinger, da war wirklich alles da, was sportliche Kompetenz hat. Und hat mich auch gefreut, dass die so eine Aufmerksamkeit der zweiten Mannschaft schenken. Waren sicherlich auf der Durchreise nach Darmstadt dann für den nächsten Tag und naja. Da haben sie sich wenigstens einmal gefreut.
Hat nicht ganz so gut gelaufen.
Einmal gefreut.
Ja, genau. Und bei deinem ehemaligen Verein läuft es auch ganz gut. Ich habe vorhin mal kurz die Tabelle geschaut. Würzburg aktuell Tabellenführer. Die haben den Abstieg einigermaßen verkraften können.
Ja, und die demütigen die Gegner auch reihenweise momentan. Also wenn sie gewinnen, dann sehr hochtorig und sehr, sehr überzeugend. Und das sieht gut aus momentan. Also ich freue mich sehr. Bin auch immer noch im guten Austausch, auch mit den Offiziellen des Vereins und freue mich einfach sehr. War jetzt auch schon bei zwei Spielen. Und immer wenn es passt, gehe ich auch hin, weil habe immer gesagt, dass ich eine enge Bindung zum Verein habe. Und das hört jetzt natürlich nicht auf. Nur weil ich in Anführungszeichen mal freigestellt wurde in einer Funktion. Und freue mich wirklich sehr und hoffe, dass sie dieses so Fernduell, sage ich mal, mit Unterhaching, dass sie das für sich entscheiden können. Aber da ist natürlich noch eine Menge Wasser, was den Main runterlaufen muss.
Damit kommen wir eigentlich direkt zu dem Verein, der den Abstieg aus der zweiten Bundesliga überhaupt nicht verkraftet hat und der aktuell schon so ein bisschen mit Würzburg verglichen wird, mit dem Würzburg der Vorsaison. Die Rede ist von Erzgebirge Aue. Am Freitagabend erneut verloren, 1-3, eigentlich chancenlos gewesen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, die 60er, also die Löwen, haben noch nicht mal eine Topleistung gebraucht, um Erzgebirge Aue zu bezwingen. Gestern Abend ist der Präsident zurückgetreten. Also man muss sich allergrößte Sorgen um Erzgebirge Aue machen, wie ich finde.
Definitiv. Also da gibt's jetzt keine zwei Meinungen zu. Es ist eine sehr prekäre Lage. Ja, ich meine, ich war vor zwei Wochen selbst in Essen und habe das Spiel Essen gegen Aue gesehen. Das war schon ernüchternd. Essen hat eine ordentliche Leistung geboten, aber Aue, das war echt viel Krampf. Man hat wirklich es hat mich wirklich an uns ein bisschen erinnert in der letzten Saison. Das war sehr, sehr viel Verkrampftheit. Das war sehr, sehr viel wirklich engstirnig mit Scheuklappen gelaufen und auch nicht so, dass ich sage, aber da standen jetzt 11 auf dem Platz, die sich wirklich zerrissen haben. Es war wirklich es war nicht schön zuzugucken, weil man gemerkt hat, wie schwer es der Mannschaft fällt, wirklich kleinste Erfolgserlebnisse zu feiern. Und das ist wirklich eine Sache, aber da können sie sich nur selbst rausholen. Also das ist wirklich leicht gesagt jetzt, aber das ist eine Sache, wo auch nicht immer der Trainer schuld ist, wo man jetzt auch nicht sagen kann, Timo Ross, der kriegt das nicht hin. Das ist ein Gebilde von ganz vielen neuen Spielern. Und diese Unruhe außerhalb des Vereins, dass dann eben die Sponsoren den Rücktritt des Vorstands gefordert haben und da natürlich auch jetzt nicht nur einfach polemisch irgendwas rausgeblökt haben, sondern schon gesagt haben, dass das eben immer nur alleine entschieden wird und allem drum und dran. Ja, also da hat jetzt Helge Leonhardt die Reißleine gezogen. Also riesen Respekt auch davor, weil ich meine, jeder weiß, dass Helge Leonhardt wahrscheinlich wirklich ein lilanes Herz hat. Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Und diese Entscheidung dann so zu treffen jetzt in der Phase, nötigt mir schon riesen Respekt ab. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob du nähere Infos hast. Du bist ja da deutlich näher dran als ich. Aber Das ist schon traurig, finde ich, weil so ein Mann wie Helge Leonard steht natürlich irgendwie für den Verein. Aber es ist auch schwierig, jetzt in dieser Situation dann die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen bin auf deine Meinung gespannt.
Also die Frage ist, ob er seiner Abberufung nur zuvor gekommen ist mit der Entscheidung gestern. Du hast ja gerade schon erwähnt, die Kritik ist riesengroß gewesen. Die Kritik bei den Sponsoren, bei wichtigen Sponsoren, als auch bei den Fans. Viele Fangruppen hatten einen offenen Brief in der Vorwoche geschrieben und das Ding war nicht mehr aufzuhalten. Und die Kritik richtet sich nicht allein nur an der sportlichen Führung. Da gibt es ja nur Timo Rost, sondern eben auch am Vorstand und an den falschen Entscheidungen, nicht nur der letzten Wochen, sondern der letzten Monate. Das zieht sich ja seit über einem Jahr. Es hat eigentlich mit der Beurlaubung von Dirk Schuster angefangen, dann kam Schipilewski, das ist komplett in die Binsen gegangen. Das komplette letzte Jahr, also die komplette letzte Saison, war ein absoluter Fehlgriff. Die Mannschaft ist zu Recht abgestiegen und man hat es aus meiner Sicht nicht geschafft, den Neuanfang so zu bewerkstelligen, wie sich das gehört. Auch die Installierung von Pavel Dotschew als Sportchef für ein paar Monate hat ja auch nicht das gebracht, was man sich vorgestellt hat. Dann hat man gesagt, nee, man braucht doch keinen Sportchef. Jetzt stellt man wieder fest, man braucht einen Sportchef. Also es ist wirklich ein Zickzackkurs und man kriegt es eben nicht hin, mal richtige Strukturen, die ein Profiverein im Jahre 2022 braucht, dort zu installieren. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man sich jetzt aufstellt wie ein Profiverein in Liga 3. Bislang hat das funktioniert und klar, die Leute, die sagen, Erzgebirge Aue hat in den letzten 10 Spielzeiten, also bis zum Sommer, 9 in der zweiten Liga gespielt und nur einmal in der dritten Liga. Damals hat man dann sofort wieder den Wiederaufstieg geschafft. Die haben sicherlich recht. Da hat man sicherlich auch richtige Entscheidungen getroffen. Das kann sich auch Helge Leonard, der 8 Jahre lang Präsident vom FC Erzgebirge gewesen ist, anheften. Aber in den letzten Monaten ist halt wirklich brutal viel falsch gelaufen. Und ich sag dir eins, das mit dem Sportchef oder mit dem Sportdirektor kommt ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das ist immer wieder mal latent aufgekommen. Mensch, Erzgebirge Aue müsste eigentlich einen Sportdirektor installieren, um allein auch den Trainer etwas zu schützen, um auch jemanden zu haben, mit dem sich der Trainer viel mehr austauschen kann.
Ja, also ich glaube, du hast schon einen sehr guten Ansatz geliefert, den man jetzt auch von außen hin so, ne, da, wir müssen immer dazu sagen, wir haben nur gefährliches Halbwissen, ne, wir urteilen jetzt nach Sachen, die in der Öffentlichkeit stehen. Da weiß man natürlich oftmals trotzdem nicht, was intern passiert ist. Aber es hat wirklich damit angefangen, dass man seine Identität gefühlt aufgegeben hat, indem man Dirk Schuster gehen lassen hat und in dem Zuge dann eine komplette Neustrukturierung eigentlich vollzogen hat mit Spilewski, der gekommen ist, auch einen komplett anderen Fußball spielen lassen wollte und dann eben fatal Pascal Testroth weggeschickt hat. Mit dem Hinweis, ja, der schafft das nicht, was ich spielen möchte, der schafft das Anlaufen nicht und der hilft uns da nicht mehr. Also wirklich absolut fatale Fehleinschätzung. Dann verliert man Krüger nach Bielefeld für festgeschriebene Ablösesumme. Okay, da konnte man vielleicht nicht so viel machen. Und Jan Hochscheid als auch ganz, ganz wichtiger Spieler, immer wieder von Verletzungen geplagt. Martin Mennel dann auch verletzt und fehlt jetzt immer noch. Das sicherlich auch ein ganz, ganz großes Thema ist für mich in meinen Augen. Und aus diesem Strudel ist man dann nie rausgekommen. Du sagst natürlich vollkommen richtig, es fehlt, wenn man ein Zweitligist ist, kann man nicht mehr ohne Sportchef, ohne sportlichen Direktor. Das geht nicht. Es sind so viele Themen auf dem Tisch, die kann Helge Leonard auch nicht alleine als Präsident beherrschen. Das ist unmöglich einfach. Bei allem Elan und aller Motivation, das geht nicht. Man, das hat was mit professionellen Strukturen zu tun. Die müssen geschaffen werden und vor allen Dingen, man hat diese Zeit, man hat sehr, sehr viel Geld verdient in der zweiten Liga. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Man hat auch gut gewirtschaftet wahrscheinlich, sonst wäre man nicht stabil und sonst hätte man jetzt auch nicht so viel investieren können nach diesem Abstieg. Aber es ist trotzdem so, dass diese professionellen Strukturen herrschen müssen und es ist jetzt unabdingbar, das zu machen. Mit diesem Neuanfang, der jetzt starten wird, mit welchen Führungspersönlichkeiten auch immer, das wissen wir jetzt nicht. Das wird sich wahrscheinlich dann in den Gremien erst entscheiden. Aber das muss vollzogen werden, damit, wie du sagst, der Trainer auch mehr in Ruhe arbeiten kann. Weil am Ende ist Timo Rost jetzt natürlich der, an dem man es als erstes festmachen kann. Aber da wissen wir natürlich auch nicht genau, wie es ist. Also ich habe jetzt Interviews nach dem Spiel gegen 60 gesehen. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Rückendeckung für den Trainer wünschen können. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie es intern abläuft. Vor allen Dingen von den Spielern war ich da ein bisschen enttäuscht. Wenn sie da wirklich auch an ihre eigene Nase mal fassen, dann könnte man auch mal sagen, ey, na, wenn wir so spielen, da kann draußen auch José Mourinho stehen, da wird es eng einfach. Also da wird es für jeden eng. Und dementsprechend fehlt mir da oftmals ein bisschen Demut der Spieler auch und ein bisschen Selbsteinschätzung und so an diese eigene Ehre appellieren, dass man da sich da jetzt mal rauszieht, weil ich meine, genug Qualität in diesem Kader steckt. Ich glaube,
Ja.
ne, da sind wir uns eigentlich relativ einig, dass du mit der Mannschaft nicht unten stehen darfst.
Ja,
Also.
nicht unten stehen, aber die Neuzugänge haben natürlich noch nicht wirklich gegriffen. Das muss man auch sagen. Da sind viele wirklich nicht in der Form, in der man sich sie in Erzgebirge erwünscht hat. Und Stichwort Timo Ross, dann fangen wir damit an. Es ist natürlich die große Frage mit Helge Leonhardt, hat er jetzt seinen Fürsprecher verloren, der ihn unbedingt haben wollte im Sommer, der ist jetzt nicht mehr da. Viele dachten, es wird sofort gehandelt am Freitagabend, weil ja die Zeichen standen, er kriegt ein Spiel Bewährung. Die Bewährung hat er nicht genutzt. Dann hieß es aber wiederum, nein, nein, das wäre alles falsch verstanden worden. Die Presse hat da irgendwas reininterpretiert. Also wenn irgendwas falsch läuft, ist auf jeden Fall die Presse schuld. Dann hat die Presse gesagt und dann kann man das dann immer schön abwiegeln, finde ich. Aber ganz ehrlich, glaubst du nicht auch hinter den Aussagen der Spieler kann man so ein Indiz daraus schließen, dass vielleicht Timo Ross die komplette Kabine nicht mehr hinter sich hat, beziehungsweise ich gehe sogar noch weiter, dass er die Kabine vielleicht sogar verloren hat?
Es kann sein, also wie gesagt, ne, wenn das nicht so wäre, hätte ich mir wirklich von den Spielern gewünscht, dass sie es dann auch artikuliert hätten und dass sie sich für Timo Rost ausgesprochen hätten. Das ist in dem Sinne nicht passiert. Ne. Klar, dass jetzt keine Entscheidung gefallen ist. Ich meine, Helge Leonhardt wird den Gegenwind nach dem Spiel gespürt haben und hat ja dann auch schon eine Tendenz in seinem Kopf wahrscheinlich für sich gehabt. Und da hätte es ja dann auch keinen Sinn gemacht zu sagen, ja, ich trete morgen zurück, aber ich schmeiße jetzt noch Timo Rost raus, weil das macht ja gar keinen Sinn. Also, ne, wer auch immer dann die Führung übernimmt, sollte diese Entscheidung dann treffen, ob's so weitergeht oder nicht. Von dem her glaube ich, dass das dann schon auch schlau von Helge Leonhardt war, da jetzt nicht voreilig irgendeinen Schluss zu ziehen und die Leute dann vor vollendete Tatsachen zu stellen, die das dann vermeintlich übernehmen werden.
Aber Sebastian, es zählt doch jeder Tag jetzt eigentlich. Also wenn du die Entscheidung triffst mit dem Trainer, dann hättest du sie relativ zeitnah treffen müssen, weil der neue Trainer braucht ja wirklich auch jede Stunde, um mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und du hast jetzt eigentlich einen günstigen Zeitpunkt mit dieser Länderspielpause. Klar, du hast Landespokal, das haben wir dahingestellt. Aber du brauchst natürlich wirklich auch jeden Tag. Du hast dann Freitag in der Woche das Heimspiel gegen Meppen. Und da willst du natürlich erfolgreich starten. Oder du sagst als Vorstand, als Gremium, wir halten an Timo Rost weiter fest. Aber so haben wir jetzt momentan einen Zustand, wo keiner so richtig weiß. Die Gremien kommen wahrscheinlich morgen, also am Dienstag zusammen, und dann wird da beratschlagt. Ich finde, das ist ein bisschen zu spät.
Naja, Jens, ich meine, ich habe vorhin darüber gesprochen, professionelle Strukturen. Wenn du einen Sportdirektor hättest, dann hätte der sich wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, ne, im Falle der Freistellung von Timo Rost, wer könnte denn neuer Trainer werden? Aber das ist jetzt kein gefährliches Halbwissen, dass das nicht stattgefunden haben wird. Also Helge Leonhardt, der Einzige, der vielleicht schon eine Idee haben könnte, der ist jetzt nicht mehr da. Und wer soll denn jetzt parat stehen als Trainer? So, von daher
Ja.
ist es natürlich, hast du natürlich recht, die 2 Wochen wären natürlich cool, falls man einen neuen Trainer installieren wollte. Aber es ist auch immer noch so, dass man diese Woche jetzt auch nutzen kann, um eine Entscheidung für sich zu treffen. Will man weitermachen, ja oder nein? Und wenn nein, dann kann man auch bis zur nächsten Woche noch jemanden finden. Und dann hat der nochmal, klar, zwar eine kurze Woche, aber immerhin ein paar Tage Zeit, weil die Entscheidung muss natürlich jetzt auch gut und fundiert getroffen werden. Also jetzt einen Schnellschuss machen, nur damit man 3 Tage mehr Zeit hat, würde ich jetzt auch nicht als optimal empfinden. So, von daher glaube ich, ist jetzt eine Situation, wo man trotzdem eine gewisse Ruhe an den Tag legen muss, erstmal die wichtigen Entscheidungen, die wichtigen Weichen stellen. Wer entscheidet das überhaupt? Ne, wer ist in der Lage dazu? Oder wenn es mehrere Schultern sein, wovon ich ausgehe, weil das war ja auch ein Kritikpunkt der Sponsoren, dass alleinige Entscheidungen immer wieder getroffen wurden, ohne Abstimmung. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es mehrere Leute sein werden, die das jetzt übernehmen. Und ja, die haben dann die Zeit, sich Gedanken zu machen und dann zu einer Entscheidung zu kommen.
Rico Schmidt wäre zum Beispiel frei. Der ist ja jetzt nicht mehr Trainer in Meppen. Vielleicht ein Kandidat. Der hat ja schon mal Erzgebirge Aue trainiert. Aber
Das wäre
wie
jetzt ein
gesagt.
Kandidat, glaube ich, den Helge Leonhardt wahrscheinlich ins Visier genommen hätte. Und das wird dann auch sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob die neue Führungsverantwortung dann auch solche Entscheidungen im Sinne von Erzgebirge Aue, dass da Stallgeruch, das war ja auch immer eine Sache, wo irgendwie immer großen Wert drauf gelegt wurde, ne, dass Leute.
Bei Schipilewski aber nicht ganz.
Bei dem nicht so wirklich. Ne, das war
da
dann eher
hat
so,
Oliver Minzlaff zu sehr mit reingeredet.
Aber und das hat er ja wieder mal, glaube ich. Also da wird ja auch kein Hehl draus gemacht, dass da eine Verbindung besteht. Ne, und dass da auch immer wieder sich bedient wird, so von daher, ja, okay, da waren wir jetzt nicht sehr überrascht.
Also das ist interessant, wie das die nächsten Tage weitergeht bei Erzgebirge Aue. In Dresden habe ich am Samstag eine 1:1 gesehen und es haben viele geklagt und gesagt, ja Mann, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich finde mal, gegen das Spiel Duisburg gegen Dynamo war das ein Top-Spiel. Ein Top-Spiel, um es mit Pep Guardiola zu sagen. Und ja, der ein oder andere muss sich leicht weiter dran gewöhnen, dass Dynamo Dresden in der dritten Liga kickt und dass man hier halt nicht so rauschende Abende wie Barcelona gegen Bayern geboten bekommt. Es gab Chancen, es gab zwei Tore, also man hat auch ein bisschen was geboten bekommen. Und ja, das Lustige ist, die beiden Stürmer haben gegen ihre Ex-Vereine getroffen. Stefan Kutschke, der Ex-Ingolstädter, trifft für Dynamo gegen seinen Ex-Verein und Pascal Testroth umgekehrt auf der anderen Seite mit Ingolstadt gegen Dynamo.
Ja, es war, wenn man den Bericht bei Magenta, die Zusammenfassung gesehen hat, hätte man schon ahnen können, dass beide ein Tor machen, weil sie das ja sehr thematisiert haben, Vorzeichen auf diesen Bericht. Und man sagt ja oftmals so, Geschichten schreibt dann wieder der Fußball. Logisch schreibt man auch andere Sportarten, aber in dem Sinne hat es jetzt mal wieder gepasst. Ich fand schon in der Zusammenfassung zumindest, dass es jetzt ein Spiel, ich glaube auch technisch nicht sehr hochklassigen Niveau, aber ich glaube sehr, sehr einsatzstark und sehr intensiv das Spiel und die Chancen waren da. Ich glaube, gut für Dynamo, dass Stefan Kutschke anfängt zu treffen, ne, dass ihm dieses Elfmetertor beflügelt hat. Das ist sehr schön zu sehen. Dann hat er jetzt so einen Ball, den er eigentlich nicht richtig trifft, ne, aber der genau deswegen reingeht, weil er ihn nicht richtig trifft. Das ist dann so ein Zeichen, läuft wieder. Ne. So ein Ding hätte er wahrscheinlich vor 3 Wochen noch drüber geschossen. Und das ist sehr, sehr wichtig für Dynamo, dass die Stürmer treffen. Und dementsprechend sieht es ja jetzt auch tabellarisch deutlich besser aus. Ne? Also gibt es natürlich die zwei Mannschaften, die sehr marschieren vorne, aber die werden auch nochmal ihren Durchhänger bekommen, da bin ich relativ sicher. Und dementsprechend heißt es einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Freiburg da vorne kann man ja quasi rausnehmen aus dieser ganzen Rechnung. Mhm. Ne? Und dementsprechend sieht es doch mittlerweile wieder sehr ordentlich aus. Der Fußball ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, also ne, die nehmen jetzt die Gegner reihenweise auseinander. Aber wir haben es schon so oft gesagt, in der dritten Liga interessiert das keinen. Du musst die Spiele gewinnen. Und wenn du viel zu null spielst, und das macht Dynamo momentan, dann hast du einfach eine große Wahrscheinlichkeit, dass du die Spiele gewinnst. Und das ist so. Und das ist gut, wie ich finde.
Defensiv. Genau. Ist es okay. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also defensiv steht die Mannschaft gut. Ich finde auch Stefan Triljatscha, der Torhüter, hat auf jeden Fall einen Step gemacht. Anfang der Saison wirkte der an seiner neuen Wirkungsstätte doch noch ein bisschen suchend. Aber jetzt finde ich, zeigt auch wirklich tolle Paraden, unterbindet dort in der zweiten Halbzeit auch den Rückstand mit dieser Doppelchance, den ersten hält er klasse, beim zweiten rettet dann, glaube ich, Knipping auf der Linie. Das war schon stark und ich finde, der kommt auch immer besser in Fahrt und klar, der muss beim Spielen mit dem Ball noch ein bisschen was machen, aber ansonsten ist der mittlerweile wirklich die Nummer 1 bei der Sportgemeinschaft. Offensiv wünsche ich mir manchmal trotzdem immer noch ein bisschen mehr. Also klar, haben am Samstag ein paar Spieler gefehlt, aber es ist manchmal schon noch relativ überschaubar.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was jetzt einfach noch fehlt und das kann man jetzt trotzdem sagen, nach 9 Spielen könnte man das jetzt so langsam sehen, aber manchmal ist es so. Also manchmal dauert es seine Zeit und du hast ja dann nochmal ein paar Spieler erst zum Ende der Transferperiode dazu bekommen, auch wichtige Spieler wie Akaki Gogia, ne, der braucht natürlich auch mal ein bisschen seine Zeit, um zu sehen, wie laufen die Stürmer, wie sind die Wege, ne, wie muss ich denen die Bälle zustecken, damit sie zu ihren Abschlüssen kommen. Und ich finde, Dynamo ist wirklich auf einem guten Weg, ohne dass ich das jetzt irgendwie zu schön reden will, sondern die Ergebnisse passen und die Leute werden sich finden und dann wird es auch fußballerisch besser werden. Wobei ich, wie gesagt, da Vorsicht walten lassen würde, weil das ist am Ende nicht wichtig. Also du musst die Spiele gewinnen. Und das weiß Markus Anfang, glaube ich, mittlerweile auch. Er hat das ja schon, das muss man ja sagen, eine gute Anpassung gefunden. Ne? Da muss man ihm auch Respekt zollen, dass er das nach wenigen Spielen gesehen hat. Oh, das funktioniert vielleicht nicht so, wie ich es mir anfangs gedacht habe. Jetzt müssen wir mal erstmal ein bisschen Fokus auf die Defensive legen. Und das hat gut geklappt, muss man wirklich sagen. Das war ein guter Move, das war ein wichtiger Schachzug. Und jetzt kann man nach und nach mit dem steigenden Selbstvertrauen der Siege dann auch wieder das Spielerische reinbringen. Das war genau der richtige Step. Also fand ich wirklich einen guten Move von ihm.
In der Hoffnung, dass dann auch der ein oder andere Spieler zurückkehrt. Dynamo hat einen großen Kader, aber in diesem großen Kader haben natürlich in den letzten Tagen und Wochen auch einige Spieler gefehlt, auch einige wichtige Spieler. Nach dem Spiel habe ich mich mit Paco Testroth unterhalten. Der war in der letzten Woche hier zu Gast im Rasengeflüster. Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Unser Interview.
Wie war's? 1-1 am Ende. Und das ja, Komische ist, Kutsche trifft zum 1-0 und du machst einen Ausgleich.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie der Fußball. Das wurde vorher irgendwie thematisiert und das dann so eintrifft. Ja, ich glaube, war ein schönes Gefühl für beide. Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir eine super Reaktion auf den frühen Rückstand gezeigt. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man jetzt hier gegen Dresden spielt, wo man weiß, letzten drei Spiele kein Gegentor bekommen. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler, für die es zum ersten Mal vor so einer Kulisse war. Und wir haben ja wirklich richtig gut gespielt in der ersten Halbzeit und Chancen herausgespielt. Und finde auch, dass wir es verdient gehabt hätten, in der Halbzeit in Führung zu sein. In der zweiten Halbzeit hatte Dresden mehr vom Spiel. Das hat man gemerkt. Sie waren aktiver, sie waren höher und hatten mehr Ballstaffetten. Und ja, am Ende, schade, mit der goldenen Chance vom Ari, das wäre natürlich für uns so ja ein Brustlöser gewesen. Wenn der noch reingeht, dann wäre es nicht unverdient gewesen, aber 1-1 ist schon okay.
Apropos Brustlöser, dein Führungstor war auch für dich ein Brustlöser. Du hattest ja noch zwei gute Möglichkeiten, hier sogar doppelt zu treffen.
Ja, genau. Ich habe mich unfassbar gefreut, dass wir das auch umsetzen konnten, was wir diese Woche trainiert haben. In der zweiten Welle drin geblieben, Hans setzt sich super durch und da muss ja dann ja auch ein Stürmer sein, wo ich dann in dem Moment war. Also das weiß man dann ja auch. Schade danach, ich glaube, Linksschuss, Rechtsschuss hat Torwart ja in meinen Augen überragend gehalten. Was kann man ja auch nicht mehr machen, wenn er dann so überragend hält. Aber trotzdem schönes Gefühl heute wieder.
War schön, wieder mal hier zu sein?
Ja, ich glaube, jeder weiß, wie gerne ich hier bin immer wieder. Und ich muss auch sagen, vor dem Spiel, wenn man diese Choreo gesehen hat, oder diese Stille auch, dass ein Mensch, der für Dynamo viel getan hat, so gehuldigt wird, es ist schon Gänsehaut in dem Moment und es macht Spaß, hier zu spielen, klar.
Und deshalb hast du auch auf den ganz großen Jubel verzichtet?
Ja, das passt einfach nicht. Also ich kann ja nicht vor 5 Jahren noch mit denen gejubelt haben und wenn ich dann in dem Moment gegen sie treffe, das ist ja dann nichts Persönliches. Aber ich weiß ja, dass sich keiner im K-Block freut oder überhaupt im Stadion, wenn ich ein Tor schieße gegen Dresden. Also dann macht man das nicht. Natürlich nach innen und mit meinen Jungs gefreut, ne, aber man braucht ja nicht durchzudrehen.
Soweit Paco Testroth, mit dem ich mich nach dem Spiel getroffen habe, kurz aus Ingolstädter Sicht. Ich glaube, die waren dann auch zufrieden, dass sie gepunktet haben in Dresden. Wobei ich sage, wenn man alle Chancen zusammenzählt, die hatten schon die besseren Möglichkeiten in dieser Partie.
Ja, also ich meine, es war wirklich, in dem Sinne war es dann schon ein Spiel zweier sehr guter Mannschaften, die einfach den Lucky Punch am Ende gesucht hat. Und ja, vielleicht hatte man die klareren Chancen, aber ich glaube, Dynamo war in der zweiten Halbzeit doch die bessere Mannschaft.
Ja.
Aber klar, ich meine, die große Chance von Stefan Kutschke ist natürlich schade, dass die nicht reingeht. Er macht es eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Er nimmt den Ball perfekt mit am Torwart vorbei und hat ihn dann leider auf dem schwachen Fuß und überdreht den Ball ein bisschen so, dass er am langen Pfosten vorbeirutscht. Ja, schade, aber Ingolstadt ist trotzdem eine Mannschaft, die auch sehr gut nachlegen kann. Ne? Die bringen noch Patrick Schmidt, die bringen David Kovac. Ja. Das sind natürlich zwei absolute hochkalibrige Spieler für die dritte Liga. Haben mit Soleimani noch einen Mann auf der Bank gehabt, der gar nicht reinkam, weil Dumboja und Testroth eben auch zwei sehr, sehr gute Stürmer sind. Also um Ingolstadt mache ich mir auch nicht so eine Gedanken. Ich glaube, die müssen sich auch noch ein bisschen finden, aber die haben schon eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität.
Es sind 6 Punkte jetzt schon. Also bei Ingolstadt sind es halt 7 auf die beiden dort vorne, Elversberg und 1860 München, bei Dynamo 6. Du sagst, ist nichts, muss man ganz ruhig bleiben.
Ja, okay. Das ist nichts. Also 6 Punkte in der dritten Liga, das geht so schnell. Und wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, also Elversberg und auch 1860, die werden nicht so weiter marschieren wie bisher. Also die werden auch ihre Phasen bekommen, wo es mal nicht so läuft. Und ja, Elversberg, vielleicht haben wir sie in dem Sinne unterschätzt, dass wir sagen, das war nur eine Eintagsfliege. Also gut möglich, dass sie dann diesen Schwung nutzen und auch weiterhin oben bleiben. Aber ich glaube auch am Ende nicht in dieser Art und Weise, dass sie jetzt da weiter vorne wegmarschieren und dann auch irgendwann 10 Punkte Vorsprung haben. Das sehe ich noch nicht. Vielleicht strafen sie mich Lügen. Okay, dann bin ich der Erste, der sagt Gratulation. Aber ich glaube, dass das noch sich ein bisschen relativieren wird. Und erfahrungsgemäß wissen wir, Jens, dass die Mannschaften, die guten Mannschaften in der zweiten Hälfte der Saison nachher kommen werden. Und da ist es auch wichtig. Bis dahin ist es einfach nur hilfreich, wenn du in Schlagdistanz bleibst.
Das sehe ich eben auch so, dass es wichtig ist, gut in die Winterpause zu kommen, also bis Mitte November solide zu punkten. Es ist kein Drama, wenn du im November mit Sichtweite zur Tabellenspitze Vierter oder Fünfter bist, weil soweit ich weiß, wird im November nicht der Aufstieg vergeben, sondern erst im Mai, Ende Mai. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn du Vierter, Fünfter bist, vielleicht 3-4 Punkte Rückstand hast, kein Problem. Dann justierst du im Winter nochmal richtig nach, guckst, ob du vielleicht nochmal was auf dem Transfermarkt machen musst. Machst dann die richtigen Transfers im Winter und dann kannst du, wie Sebastian schon gesagt hat, nochmal angreifen. Gibt ja dann sogar noch ein 2 Spiele der Hinrunde und dann die volle Rückrunde und da hast du noch genügend Möglichkeiten, auch einen kleinen Rückstand aufzuholen.
Absolut, Jens. Also da bin ich auch, ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, im Winter nochmal richtigen Transfers, das ist natürlich schön, aber der Wintertransfermarkt ist sehr kompliziert. Da musst du wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, dass du da die absolut wichtigen Spieler einsacken kannst. Darauf, glaube ich, muss man bei Dynamo jetzt aber auch nicht hoffen in dem Fall. Ich glaube, dass es da nochmal wichtig ist. Man hat einfach unglaublich viel Zeit auch, ne? Das wird Markus Anfang diese Phase herbeisehen. Da kann man im Training nochmal richtig, richtig intensiv in taktische Sachen reingehen und arbeiten. Je nachdem, wie man diese lange Pause dann strukturiert, das machen, soweit ich das mitbekommen habe, die Mannschaften auch alle ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie so der eigene Anspruch und die eigene Zufriedenheit ist. Und dementsprechend hat man da auch nochmal Zeit, viele Sachen einzustudieren. Und ich glaube, dass man am Anfang das dann sehr gerne wahrnehmen wollen wird.
Ja, man wird wahrscheinlich, voraussichtlich, da schaut man sich gerade um, auch die Möglichkeit nutzen, mal ins Trainingslager zu fahren. Zu welchem Zeitpunkt?
Türkei wäre doch mal wieder schön, oder Jens? Da warst du lange nicht. Also ich war mit Dynamo jedes Jahr in der Türkei, jedes Jahr, wirklich. Und du warst auch da und wir haben uns immer gesehen.
Und das war so schön.
War man schon ewig nicht mehr da. Also jetzt würde ich mich echt mal freuen, wieder mal in der Türkei
Ich brauche jetzt nicht unbedingt. Ja nichts gegen die Türkei. Ich bin total. Also wie gesagt, da kann man abends mal raus, kann man ein bisschen die Landschaft und das Ganze genießen. In diesen Hotelbunkern immer rumzusitzen. Oh nee.
Das ist natürlich auch eine also ganz, muss man sagen. Ne? Also Spanien ist natürlich
definitiv.
Einiges teurer als die Türkei.
Definitiv. Und es ist natürlich eine Frage, wie viele Mannschaften in diesem Winter, und ich glaube, es werden viele Mannschaften sein, die Möglichkeiten nutzen werden, ins Trainingslager zu reisen. Und Spanien wird sicherlich andere Preise aufrufen als die Türkei. Aber die Vereine werden sicherlich trotzdem drüber nachdenken, weil sie dann natürlich hier in Deutschland auf ihren Trainingsgeländen auch mal die Rasenheizung, die doch in die Energiekosten geht, und wir müssen ja dran denken, Energie ein bisschen sparen, dass man die dann mal abschalten kann. Trainingslager in der Türkei oder Spanien?
Stark.
Ja, ich gebe mir hin und wieder mal Mühe. Ich glaube, 1860 München wird den Ausflug, den ersten Ausflug auf die Wiesn genossen haben. Ganz anders als der Stadtkonkurrent, der FC Bayern. Der war, soweit ich die Bilder deuten konnte, gestern Vormittag, also am Sonntagvormittag dort. Heuiuiuiui. Also bei den Bildern musste man sich schon so ein Lachen rauspressen, der ein oder andere, gerade von den Verantwortlichen. Die neue Lebensgefährtin von Julian Nagelsmann, die hat gelächelt in die Kameras, aber ansonsten, boah, eisige Mienen beim FC Bayern.
Ja, also und das aber auch wirklich, ich meine zu Recht, ne, das war wirklich ein bisschen ernüchternd und ich meine, wer die PK sich angeschaut hat von Julian Nagelsmann, also das war schon... Also so schmallippig habe ich ihn auch noch nie gesehen. Er hat eigentlich am Ende maximal mit 12 Wörtern auf eine Frage geantwortet, was für ihn ja, der eigentlich relativ viel redet bei Fragen, sehr, sehr selten ist. Und man hat wirklich gemerkt, in ihm brodelt's, er hinterfragt alles, also auch sich selbst, hat er auch gesagt. Und das glaube ich ihm auch wirklich. Und ich denke, er muss sich jetzt schnellstmöglich in sein Kämmerlein zurückziehen und Ansätze finden, wie es funktionieren kann, weil die Fragen werden, er sagt ja auch selbst, ne, die Fragen werden nicht aufhören. Lewandowski, was ist mit der Neuen? Warum funktioniert es jetzt auf einmal nicht, wo am Anfang alle toll gesagt haben? Und das geht dir natürlich fürchterlich auf den Zeiger als Trainer. Also man sieht es schon förmlich, sobald eine Frage in diese Richtung geht, seine Mimik, seine ganze Körpersprache sträubt sich dagegen, aber da seid ihr ja unnachgiebig in der Journalie, möchte ich sagen.
Jetzt schon. Ja.
Wenn es nicht läuft, sind die
Was ich.
Journalisten schuld, Jan. Da hast du auch vorhin
Ja,
schon
klar.
gehört.
Ja, was ich aber auch lustig finde, ist eben die Journalisten, die vor ein paar Wochen nach diesen Siegen gegen Frankfurt in Bochum zu Hause gegen Wolfsburg gesagt haben, die über Bayern, wer soll die stoppen? Meisterschaft schon im Ende November vergeben und Lewandowski fehlt doch überhaupt nicht. Die schreiben jetzt genau das Gegenteil. Lewandowski fehlt, Krisen-Bayern, was ist da los? Egal wie es ist, dann wird da halt schnell der Stift gewechselt und dann ist halt alles anders. Ein paar Wochen nur später. Also von daher ist auch ein interessanter Fakt. Ja, lass uns über Robert Lewandowski reden. Der scheint den Bayern trotzdem abzugehen. Also so einen klassischen Neuner zu haben, finde ich nicht unwichtig. Und den hat der FC Bayern. Klar, sie haben Choupo-Moting, aber den richtig guten klassischen Neuner, sage ich jetzt mal, den haben sie nicht.
Ja, ich meine, er hat es ja auch zwischen den Zeilen mal so fallen lassen, wenn es den gegeben hätte, den passenden für Bayern, dann hätten sie es versucht und vielleicht auch gemacht. Aber anscheinend hat keiner so ins Profil gepasst, was sie dann gebraucht hätten, ihrer Meinung nach. Und das muss man auch akzeptieren. Ich glaube, dass man schon gesagt hat, ey, ne, selbst wenn das nicht klappt oder selbst wenn es nicht so gut funktioniert, werden wir jetzt nicht abgeschlagen irgendwo sein, sondern werden bis zur Mitte November, was ja wirklich nicht weit ist, werden wir wahrscheinlich irgendwo Erster, Zweiter, Dritter sein, wenn es schlecht läuft. Und dann können wir im November immer noch mal nachjustieren in der Wintertransferphase. Ich glaube, dass man das schon so ein bisschen in diese Richtung gemacht hat. In der Champions League, die zwei Spiele, das war mega wichtig natürlich, dass du die beide gewonnen hast gegen die Hauptkonkurrenten ums Weiterkommen. Und das ist ja jetzt erstmal schon mal ein Top-Weg. Jetzt wirst du Pilsen noch mal ausschalten, dann hast du schon 9 Punkte und einer bleibt bei 3 stehen von Barca oder Inter, je nachdem, wie sie dann gegeneinander spielen oder bei 4. Und da bist du ja schon so gut wie durch. Und deswegen glaube ich, dass es erstmal im Großen und Ganzen alles okay ist, dass man sich alles sehr heiß gekocht jetzt nach außen hin. Aber intern, glaube ich, haben sie sich schon dann einen Plan B zurechtgelegt. Das wäre ja sonst auch nicht der FC Bayern. Also die haben sich gesagt, ey, Nagelsmann hat bestimmt gesagt, ey, lasst mich das mal versuchen. Ich habe die Ideen, wie wir das hinkriegen können, ein bisschen variabler zu sein. Und glaube ich, ist aber auch immer Manns genug zu sagen, ey, vielleicht braucht man doch jemanden. Also das würde ich ihm jetzt attestieren wollen, dass ich sage, das wüsste er dann auch einzuschätzen, wenn es wirklich so ist. Und er sieht sie jeden Tag im Training. So von daher gehen wir mal von aus, dass das klappen könnte.
Mané hängt natürlich schon trotzdem ganz schön in den Seilen jetzt aktuell,
Aber auch
oder?
nicht
Das
unnormal, Jens. Ne? Der ist, also ich
okay.
meine, klar, wir wollen natürlich immer, dass der jedes Spiel 2 Tore schießt, aber der hat trotzdem eine neue Mannschaft. Der hat natürlich gut eingeschlagen und hat die Erwartungen hochgeschürt, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ne? Der hat unfassbar viele Spiele in den Beinen, der Kollege. Ne? Also der hat den Afrika Cup gespielt, der hat in den letzten Jahren in der Premier League gespielt, wo du gefühlt 100 Spiele in der Saison hast. Also das ist jetzt auch nicht ganz unnormal, dass der vielleicht auch mal ein paar Spiele nicht trifft. Also ich glaube, der ist ein absoluter Top-Profi und wird sich selbst am meisten ärgern und wird auch wieder treffen. Aber das dürfen wir alles nicht vergessen, ne? Das sind keine Maschinen. Robert Lewandowski trifft natürlich gerade wie am Fließband in Spanien. Das ist natürlich für die Bayern am Ende auch nicht so cool. Hätte am Dienstag auch eigentlich die Bayern erschießen können in der ersten Halbzeit schon. Ne? Die lässt er sonst nicht so liegen, aber man wird natürlich aus diesen Vergleichen gerade nicht rauskommen in der Situation, ne? Nur mit Siegen.
Weil du die Champions League gerade nochmal angesprochen hast, manchmal habe ich auch so das Gefühl, natürlich ist die Bundesliga das Alltagsgeschäft, das Tagesgeschäft, aber ja, in der Champions League geht dann doch irgendwie ein bisschen mehr. Sie sagen sich, hey, wir haben jetzt 10 Titel in Folge gewonnen, ob wir jetzt zum 11. Mal Meister werden, schön, wichtig, aber in der Champions League, da entfalten sie dann doch schon noch stärker ihr Aroma. Auch wenn ich natürlich weiß, dass der Sieg gegen den FC Barcelona am Dienstag nicht glücklich war, aber natürlich schon glückliche Fügung hatte und da auch nicht alles so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, Hauptaugenmerk, Konzentration, teilweise mehr auf der Champions League als auf der Bundesliga beim FC Bayern. Oder irre ich mich da?
Ja, das kann natürlich sein. Also du sagst es natürlich vollkommen richtig, die 10 Meisterschaften in Folge, ohne dass du es willst, stumpfst du ein bisschen ab. Ich glaube, dass das normal ist. Aber es ist ja auch nicht so, dass die anderen jetzt ewig weg sind. Ne? Also ich meine, Union ist Erster mit 17 Punkten. Das sind jetzt gerade natürlich 5 Punkte. Aber Mann, also wir reden über den FC Bayern, die hatten schon größere Hürden zu nehmen als das gerade. Und die werden ja auch wieder Spiele gewinnen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen, dass sie überhaupt keins mehr gewinnen. Aber diese ganzen Diskussionen kannst du natürlich nur entfliehen. Und jetzt gibt es natürlich in dem Sinne als nächstes dann nach der Länderspielpause so eine Art Mini-Krisenduell, ne, mit Bayer Leverkusen am Freitagabend direkt. Cooles Spiel, ne, schönes Spiel, aber natürlich auch für beide unheimlich wichtig, also für beide Trainer vor allen Dingen, weil sie dann jetzt schon mittlerweile so ein bisschen leicht in die Kritik geraten sind. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie Leverkusen das dann auch regeln wird, ohne dass wir jetzt zu weit von den Bayern weggehen.
Ja, wenn du dich zum 11. Mal mit einer neuen Frau triffst, ist vielleicht auch nicht mal ganz so prickelnd wie beim ersten Mal. Also von daher möglicherweise trotzdem so, dass die Bayern da ein bisschen nachlässiger werden in der Bundesliga. Was ist denn mit dem Kollegen Thomas Tuchel? Muss ich Julian Nagelsmann jetzt Sorgen machen? Muss er Schnappatmung bekommen? Oliver Kahn hat gesagt, nein, wir stehen zu Julian Nagelsmann. Gibt's überhaupt keine Diskussion, aber Tuchel ist nun mal auf dem Markt. Der hat die Champions League auch schon mal gewonnen, soweit ich weiß.
Ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel jetzt in dem Sinne ein klares Upgrade wäre, weil er irgendwie ganz anders ist als Julian Nagelsmann. Ist auch ein sehr großer Fußballfachmann, ein großer Taktikfuchs, der sich ganz viele Gedanken macht. Ich glaube, dass der Ansatz jetzt nicht unglaublich anders wäre. Und dementsprechend denke ich wirklich, dass das 0,0 ein Thema gerade ist. Also das ist natürlich eine Art Umbruchsaison auch für die Bayern, ne? In dem Sinne, dass man so eine Ära mit Lewandowski beendet hat. Und dann jetzt doch großartig zugeschlagen hat auf dem Transfermarkt. Und das natürlich immer cool ist, wenn das sofort funktioniert und durch und alle sind happy. Aber manchmal braucht es eben auch ein bisschen seine Zeit. Man sieht ja, die neuen Spieler spielen alle fast noch nicht, ne? Außer Mané spielt regelmäßig, dann De Ligt vielleicht hin und wieder mal. Und der Rest der neuen Spieler, die spielen eher mit der Hand in der Tasche als auf dem Platz, und dementsprechend ja wird das schon auch alles ein bisschen Zeit brauchen, bis das gut geölte Laufwerk dann durchmarschiert.
Mit der Hand in der Tasche, ja, und mit der Hand in der Tasche wollen sie natürlich dann, du hast das Duell jetzt schon erwähnt, in knapp 2 Wochen nicht gegen Bayer Leverkusen spielen. Das ist wirklich Mini-Krisenduell, also bei Leverkusen. Ich glaube, es ist wirklich der schlechteste Saisonstart seit ganz, ganz langer Zeit. Die haben zu Hause noch nicht gewonnen und die hatten bis auf Borussia Dortmund jetzt noch keinen Übergegner in den letzten Spielen. Für Seoane, der in der letzten Saison gelobt wurde über alle Grenzen, wird es auch langsam dünner, sage ich mal, die Luft.
Ja, ich finde das schon, ehrlich gesagt, Jens, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde das schon krass, wie schnell wir jetzt über die Trainer richten und wie schnell, der hat letztes Jahr eine unglaublich tolle Saison gespielt, wo auch teilweise mit sehr schönem Fußball, begeisterndem Umschaltfußball, mit unglaublich viel Speed. Und jetzt haben wir das alles wieder vergessen. Natürlich haben sie nur 5 Punkte, natürlich sind sie unzufrieden, natürlich müssen sie sich international qualifizieren, um auch diese Altlasten aus der Corona-Zeit jetzt langsam oder aber sicher beiseite zu schieben. Das wissen wir alles, aber mir geht das da viel zu schnell. Also gefühlt ist er weg, wenn sie das nächste Spiel nicht gewinnen. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil ich glaube, dass man da ein bisschen mehr Respekt verdient hat, auch bei aller Kurzlebigkeit, die das Geschäft hat. Aber also da mache ich jetzt nicht mit bei der Sache.
Gut, ich glaube auch nicht, egal, also wenn sie jetzt nicht 0-6 in München verlieren, ich glaube nicht, dass sie an Seoane dann gleich rütteln werden, aber sie werden sich natürlich trotzdem den ein oder anderen Gedanken machen. Gedanken wird man sich auch beim VfB Stuttgart machen. Stuttgart neben Bochum, das glaubt man gar nicht, die Mannschaft, die noch kein Spiel gewonnen hat in der Bundesliga. Sie haben das Pokalspiel gewonnen. Das war bislang das einzige Pflichtspiel. Da war ich sogar mit dabei, weil es hier in Dresden gewesen ist. Ah, was ist beim VfB Stuttgart los? Jetzt hat man die 3 Granden installiert als Berater. Da weiß man nicht so richtig, ob man damit Mislintat gestärkt hat. Dann hat der Chef gesagt, nein, wir halten natürlich zu Mislintat. Aber so richtig funktionieren tut das auch noch nicht beim VfB. Und ja, man wird sich ja jetzt wahrscheinlich in der Abwehr nochmal verstärken. Mit Sagadou.
Also ja, das ist natürlich eine logische Sache, die man machen kann. Sagadou hat natürlich viele Bundesligaspiele gemacht bei einem Verein, der ständig international gespielt hat, hat also auch viele wichtige Spiele gespielt. Und passt, glaube ich, zum VfB, auch zu der Art und Weise, wie man spielen möchte mit jungen Spielern und die weiterentwickeln. Und ja, das ist halt immer so eine Sache, ne, wenn du zu viel Unentschieden spielst. Und ich meine, das sind jetzt 5 Unentschieden aus 7 Spielen. Wir können auch sagen, wir haben nur 2-mal verloren. Ne? Das ist jetzt so ein Motto.
Da ist das Wasser, Glas Wasser dann wieder halb voll.
Genau, halb leer oder halb voll. Das ist halt so eine Sache, die werden wir im Fußball auch nicht wegstreichen können. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das jetzt auch alles ein guter Move war. Also das ist eine Art Professionalisierung, die sie da jetzt noch, oder eine weitere Verbesserung der ganzen Gegebenheiten, die sie da jetzt noch installiert haben. Ich glaube, Sami Khedira ist natürlich ein Mann, der alles gesehen hat, der den Top-Verein Europas gespielt hat, der, glaube ich, da wertvolle Input als Berater geben kann. Und glaube ich, ein sehr, sehr guter Move. Auch Philipp Lahm ist natürlich jemand, der so gut wie alles gesehen hat und dem auch nichts verborgen bleibt. Und da jetzt noch einen Zwischenmann einzuinstallieren mit Christian Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung, halte ich auch für einen sehr guten Move, weil Sven Mislintat da eben trotzdem ein bisschen alleine war und sicherlich die Aufgaben mittlerweile eines sportlichen Leiters, vor allen Dingen in der Bundesliga, sehr, sehr anspruchsvoll geworden sind und das einfach dann auch nötig ist, jemanden zu installieren, der da vielleicht ein bisschen näher an der Mannschaft ist, so dass Mislintat sich mehr um die übergeordneten Sache kümmern kann. Und da kann man jetzt natürlich viel reininterpretieren. War das jetzt ein Schuss gegen ihn? Aber ich glaube, Alexander Werle hat es auch gesagt. Also man hat 17 Transfers durchgeführt in der Vorbereitung auf die Saison. Und das könnte man wahrscheinlich nicht machen, wenn man sich jetzt überhaupt nicht ausstehen könnte. So, dementsprechend gehe ich mal trotzdem davon aus, dass Mislintats Vertrag verlängert wird, unabhängig von Gentner, der jetzt auch wirklich zwar die Ausbildung gemacht hat, aber noch keinerlei Erfahrung im Tagesgeschäft hat, was das angeht. Und dementsprechend glaube ich, dass es mit Mislintat weitergehen wird. Also alles andere wird mich überraschen und fände ich auch nicht gut, weil Sven Mislintat ist ein absoluter Fachmann und ein richtig, richtig guter Sportdirektor. So von daher würde ich mich wundern.
Die Kommunikation war ein bisschen schwierig. Das hat Werle, glaube ich, eingestanden und hat gemerkt, das hätte man besser lösen sollen und können. Ja, Bochum hat jetzt den ersten Punkt geholt, aber für den VfL Bochum bleibt es trotzdem eine ganz, ganz schwierige Mission. Heiko Butscher, der Trainer, der aktuelle Interimstrainer, hat gesagt, seine erste Amtshandlung wäre gewesen, weniger labern, mehr machen. Das hat dann schon mal funktioniert, hat zumindest zu einem Punkt gegen den ersten FC Köln, der ja nun auch keine ganz schlechte Mannschaft in der Bundesliga ist, geführt. Hast du Hoffnung für den VfL?
Ja, also ich glaube, dass die Hoffnung noch nicht verloren ist, weil mit einem Sieg wäre man wieder dran, auch an allen Mannschaften, die davor sind. Und dementsprechend, ja, ist es natürlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, auch für Patrick Fabian, den ich gut kenne. Ne? Also eine mega Herausforderung jetzt quasi, nach dieser Ära Shinzi Lords, die ja wirklich sehr, sehr gut war und warum auch immer zu Ende gegangen ist, ist das jetzt natürlich als erste hauptamtliche Aufgabe, also ein Riesenbrett, was er da bohren muss. Ich drücke ihm wirklich alle Daumen und habe ihm das auch schon persönlich gesagt, aber weil ich den auch richtig mag, drücke ich ihm wirklich alle Daumen und es wird natürlich eine absolute Mammutaufgabe. Ne? Man muss jetzt schnell ins Punkten kommen. Man hat jetzt als nächstes das Spiel bei RB Leipzig, was natürlich auch nicht so leicht ist. Und dementsprechend ist es aber egal, man muss ins Punkten kommen und dann ist auch immer noch alles drin, aber sollte nicht mehr so lange dauern.
RB Leipzig hat jetzt der neue Trainer auch gemerkt, na Mensch, so ganz so einfach wie immer gegen Borussia Dortmund wird es dann auch nicht. Er ist ja furios gestartet mit dem 3-0 Erfolg gegen seinen Ex-Verein. In Madrid hat man ordentlich gespielt, 80 Minuten lang, hat dann trotzdem verloren. Und gegen Mönchengladbach war es aber ein ganz, ganz böser Rückfall. Ich dachte schon, Tedesco steht an der Seitenlinie.
Ja, das war jetzt ein fieser Seitenhieb, Jens. Ja, aber das war natürlich so. Also am Ende eigentlich chancenlos in dem Spiel. Gladbach mit einer echt reifen Leistung und mit einer sehr guten Spielanlage. Also hat mir super gefallen. Alle, die so ein bisschen gedacht haben, ah, Gladbach, ne, Leipzig wird die jetzt mal schön rannehmen nach den Spielen, wurden wirklich arg hinters Licht geführt. Reife Leistung, hat auch Daniel Farke gesagt, unpressbar. Er hat gesagt, wir waren heute fast unpressbar. Und das war wirklich auch ein gut anzusehendes Spiel. Und Leipzig war wirklich, also habe sie selten so gesehen, dass sie so chancenlos waren in dem Spiel.
Unpressbar, da freut sich die Hebamme des Vertrauens. und ein Hoch auf den Ostverein der Bundesliga, oder? Union Berlin, mein Gott, du sagst ja immer wieder, das ist keine Überraschung. dass die so performen. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Also wirklich, was Union macht, ist wirklich richtig klasse. Gestern auch gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Ich glaube, sie sind jetzt 14 Ligaspiele in Folge ohne Niederlage. Ohne Niederlage. Urs Fischer leistet einen tollen Job. International läuft es nicht ganz so gut. Da hat man 2 Niederlagen kassiert in der Europa League. Aber in der Bundesliga... Sollen wir schon mal gucken, wo am Roten Rathaus in Berlin so der Balkon ist? Oder sagst du, ruhig, ganz ruhig?
Ja, ich glaube nicht, aber ich denke, dass sie sich, wenn sie sich aussuchen müssten, auf jeden Fall die Bundesliga genommen hätten, dass es da besser läuft als international. Ja. Denn das kann man, glaube ich, verschmerzen. Wenn man so weiterspielt, dann ist man nächstes Jahr auch wieder dabei und kann es dann da besser machen.
Vielleicht sogar in der Champions League.
Vielleicht sogar in der Champions League, absolut. Und dementsprechend, also, ja, haben wir schon ganz viel gesprochen in den letzten Wochen und Monaten über Union, dass es eben überhaupt keine Überraschung mehr ist und dass sie eine klasse Identität haben und haben eben auch mit Geraldo Becker jetzt jemanden, der wirklich das für sich auch so gefunden hat. Ich habe natürlich Angst, dass man den nicht halten kann über längere Zeit, weil der performt natürlich wirklich sehr gut und das passt alles. Also ich bin Union-Fan durch und durch und drücke die Daumen, dass sie das vielleicht sogar verwirklichen können, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das wäre, glaube ich, ein absoluter Meilenstein in der Vereinsgeschichte und mit nichts zu bezahlen.
Ist ja auch immer so ein bisschen das Vorbild Union Berlin, wie es werden kann, dass man sich in der zweiten Liga konsolidiert, dann den Angriff startet auf den Aufstieg und sich dann auch so peu à peu in der Bundesliga festsetzt. Die haben das top gemacht, Union Berlin. Sicherlich auch an der Alten Försterei wird, soweit ich weiß, nicht mit Erdnüssen bezahlt. Dort gibt's auch gutes Geld zu verdienen. Aber sie generieren natürlich auch Einnahmen durch Spielertransfers, machen wirklich schlaue Transfers. Muss man auch Oliver Runert mal loben. Und sie haben auch die Stabilität auf dem Trainerposten und das siehst du auch bei anderen Mannschaften, nur mal wieder Freiburg erwähnen, das macht sich dann irgendwann bemerkbar. Auch zum Beispiel in der zweiten Liga, sprechen wir halt gleich drüber, über die zweite Liga, den ersten FC Heidenheim. Irgendwann zahlt sich das dann aus, wenn du deinem Trainer die Treue hältst.
Mhm. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, Jens.
Zweite Bundesliga, wird's denn dieses Jahr was mit dem Hamburger SV? Sie sind an der Tabellenspitze. Im Hintergrund gibt's Machtkämpfe und trotzdem der Hamburger SV in dieser Saison gewinnt er die wichtigen Spiele, ist auf einem guten Weg, wie ich finde. Also muss man ja wirklich sagen, 7 Spiele gewonnen, 2 Niederlagen, 21 Punkte nach 9 Spielen. Das ist kein schlechter Schnitt und damit hat man jetzt auch schon 3 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Also das lässt sich ganz gut an bei der Mannschaft von Tim Walter.
Das stimmt, aber ich bin noch nicht auf dem Waggon aufgesprungen, muss ich ehrlich sagen, weil das haben sie schon zu oft gezeigt, eine gute Hinrunde und haben es dann, wenn es in die wichtige Phase geht, leider nicht mehr so hinbekommen und zu wünschen ist es dem HSV auf jeden Fall, weil wenn man immer wieder sieht, was da auch los ist und wie die Stimmung ist, dann wünscht man sich schon, dass das auch wieder in Erstliga-Atmosphäre stattfinden könnte, aber ich bin noch nicht dabei, muss ich ehrlich sagen. Sie gewinnen natürlich jetzt schon die Spiele, wo man dachte, die hätten sie letztes Jahr nicht gewonnen, aber wie gesagt, hab ich schon zu oft gesehen, als dass ich mich da jetzt von mitziehen lasse. Vorerst.
Eieiei, da ist noch jemand vorsichtig, zurückhaltend mit dem Kollegen Schupan. Der SC Paderborn hat jetzt verloren am Wochenende in Fürth 1-2. Kleiner Rückschlag.
Ja, klar, aber gehört ja auch dazu. Also ich meine, wer dachte, dass Paderborn jetzt einsam an der Spitze vorweg marschiert, der war vielleicht auch nicht sehr realistisch. Aber nichtsdestotrotz, klasse Saison bisher und zu Recht auch da, wo sie sind. Und ja, ich meine, Fürth, da dürfen wir jetzt auch nicht, die dürfen wir jetzt nicht so als die schwächste Mannschaft in der zweiten Liga sehen, ne? So dass sie jetzt auch mal ein Spiel gewinnen, ist eigentlich logisch, weil sie ja auch viel mehr Qualität haben, als dass der Tabellenplatz das aussagt. Und dementsprechend ist das jetzt nicht so für mich, dass das jetzt irgendwie eine peinliche Niederlage war, sondern Fürth ist eine gute Mannschaft. Die haben jetzt das erste Spiel gewonnen und in Paderborn wird man das gut einschätzen können und dementsprechend alles in Ordnung.
Ja, ganz wichtig für die Spielvereinigung Kräuter Fürth, auch für das sportliche Umfeld, dieser Erfolg im Duell Letzter gegen Erster, dass der Bundesliga-Absteiger da gewonnen hat. Was ich auch finde, Hannover 96, so heimlich still und leise haben die sich dort oben jetzt angerobbt, sind gerade Vierter, 17 Punkte. Auch Hannover mit dem Trainerwechsel, weil ja dort der Ex-Trainer von der Spielvereinigung Fürth jetzt ist mit Leitl, macht das ordentlich.
Sehr gut, ja, gefällt mir auch gut. Also Hannover hat natürlich die ersten 2-3 Spiele ein bisschen Probleme gehabt, aber seitdem sehr, sehr gut, sehr stabil unterwegs, auch eine gute Torausbeute mit 17 geschossenen Toren, was der zweite oder drittbeste Wert ist. Und dementsprechend gewinnen sie ihre Spiele. In Sandhausen gewinnt auch nicht jeder, ist immer unangenehm dort zu spielen. Ja. Musst du erstmal gewinnen. Und ja, haben sich jetzt rangerobbt und sind jetzt in Lauerstellung da als Vierter und fühlen sich, glaube ich, da relativ wohl jetzt. Und bin aber auch positiv gestimmt, dass es also so weitergeht, dass sie sich da oben festsetzen können, weil da ist schon, glaube ich, schon eine gewisse Qualität da. Und Stefan Leitl scheint der richtige Mann dafür zu sein, diese Qualitäten rauszukitzeln. Und ja, kann man ja auch mal hoffen, dass es so weitergeht. Auch leid geprüft in den letzten Jahren.
Und dann gibt es ja in dieser Saison nur ein Ostduell in Liga 2, weil wir mit Rostock und Magdeburg nur zwei Mannschaften aus dem Osten haben. Das hat es am Wochenende gegeben. Rostock hat sich durchgesetzt gegen den ersten FC Magdeburg am Ende mit 3-1. Rostock, die Mannschaft, die nur Hop oder Top kann, entweder gewinnen oder verlieren. 4 Siege, 5 Niederlagen. Hat man bei dem Spiel gemerkt, dass eben Rostock ein Jahr länger jetzt schon in Liga 2 ist?
Das könnte man so argumentieren, Jens. Ja, also ich meine, es ist auch spannend zu sehen, ne, dass so dieses Hop oder Top eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Also ich meine, Siege sind natürlich trotzdem wichtiger als Unentschieden. Ne? Klar kann man auch mal einen Punkt mitnehmen, logisch. Aber nee, Rostock ist trotzdem eine Mannschaft, die sehr, sehr schwierig zu bespielen ist, weil Jens Hertel natürlich auch einen speziellen Fußball spielen lässt und genau weiß, was die Mannschaft kann und das auch genau fordert. Und sie haben natürlich mittlerweile auch Leute geholt, wo man nicht nur fragwürdig ist, ob die das spielen können, sondern die auch eine sehr gute Qualität haben. Kai Pröger ist eben so ein Spieler, der in Paderborn ja auch Erste Liga gespielt hat und der natürlich einen wahnsinnigen Schuss hat, was er auch immer wieder unter Beweis stellt und einen guten Speed. Ja, und dann das ist auch jemand wie Lukas Hinterseher, der jetzt in Rostock spielt, oder dann Van Drongelen, den sie sich gesichert haben kurz vor Ende der Transferperiode. Das spricht natürlich auch dafür, dass Spieler sehen, dass in Rostock mehr möglich ist, als vielleicht immer nur happy zu sein, dass man in der zweiten Liga bleiben kann, sondern dass man sich da auch etabliert in der Liga und ein Zweitligist wird, der sich über Jahre hinweg halten kann. Das muss man Rostock ja auch wünschen, weil es einfach auch eine wahnsinnig coole Fanbase ist, die es da gibt in Rostock. Bei allen Ostderbys, die es hier immer gibt und bei allen Sympathien für die Ostvereine, muss man das ja auch mal lobend erwähnen, dass da wirklich eine klasse Stimmung ist. Und Magdeburg, also irgendwie mache ich mir trotzdem Gedanken um den ersten FC Magdeburg, weil ich denke, so richtig haben sie ihre Identität noch nicht gefunden, in dem Sinne, wie sie peu à peu Punkte sammeln können. Das ist immer noch so ein immer wieder versuchen und dann doch merken, boah, das wird nicht so leicht mit der Art, wie wir hier spielen wollen. Und ich bin gespannt, wie Christian Titz das hinbekommen wird, ob er sagt, nee, wir sind davon total überzeugt und wir gehen davon nicht ab, oder ob es dann irgendwie eine Anpassung geben wird in irgendeine Richtung. Da bin ich sehr gespannt und könnte jetzt auch nicht den entscheidenden Tipp geben dafür, sondern da ist Christian Titz natürlich der am engsten dran ist, aber bin nicht 100% sicher, dass der FC Magdeburg nicht weiterhin Probleme haben wird.
Ja, die Findungsphase beim ersten FC Magdeburg in Liga 2 scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, zumal es keine Mannschaft gibt, die so komplett abreißen lässt. Das ist dort unten wirklich sehr, sehr eng und kuschelig. Da braucht man keine Winterdecke. Man ist eng beieinander und kuschelt dort im Tabellenkeller, weil eben auch zum Beispiel Eintracht Braunschweig mit deinem ehemaligen Trainer, mit Michael Schiele, dort jetzt zuletzt zweimal zu Hause gewonnen hat und jetzt auch schon 8 Punkte auf dem Konto hat.
Ja, das freut mich auch. Also ich fand die letzten Jahre immer so ein bisschen ernüchternd, dass immer wieder Mannschaften schon frühzeitig relativ abgeschlagen waren. Und das gefällt mir jetzt echt gut, dass da ein schönes, enges Feld hinten zusammengehockt ist. Und freue mich natürlich für Micha und mein Ex-Mitspieler Fabio Kaufmann, dass die da jetzt sich so langsam rausgebissen haben aus der ganz prekären Phase. Und haben sie auch gut gemacht, muss man echt sagen. Haben dann schon gegen Düsseldorf beim Heimspiel, wo sie 2-2 gespielt haben, schon gezeigt, dass sie, glaube ich, auch Tore schießen können und dass sie gewillt sind, die Spiele zu gewinnen, und haben das jetzt wirklich gut gemacht. Und Anthony Uja, wo man immer gesagt hat, ist natürlich tendenziell ein Spieler, der eine überdurchschnittliche Qualität hat, der aber viel verletzt war und wenig gespielt hat, der kommt jetzt so langsam, macht jetzt einen Doppelpack, wird ihm auch sehr, sehr gut tun. Und dann sind wir mal gespannt, ob sie das so weiter anhalten können. Also ich würde es ihnen wünschen, weil dieses Fahrstuhl hoch und runter, ähnlich wie bei Dynamo, ist natürlich nicht gut für den Verein.
Nee, das stimmt. Und dann atmen jetzt alle Liga-Vereine mal durch. Es ist Länderspielpause, die einzige Länderspielpause bis zur WM Mitte November. Es gibt die Nations League. Juhu! Wow. Am Freitag das Heimspiel in Leipzig gegen Ungarn und dann kommenden Montag der Klassiker im Wembley gegen England. Ja, so das letzte Vorspielen bei Hansi Flick, wenn es dann zur Kadernominierung geht. Wie siehst du die beiden Spieler?
Ich weiß noch nicht, Jens. Also du fragst mich, ob ich sie sehen werde oder wie ich
die... Wie du die bewertest. Ob du sie sehen wirst, habe ich schon rausgehört. Naja, Ungarn, überlegst du dir noch mal ganz genau, ob du am Freitag nicht andere Termine hast und England in einer Woche wirst du schauen.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Also grundsätzlich glaube ich, dass es natürlich jetzt keine unwichtigen Spiele mehr gibt. Ne? So kurz vor der WM, auch für die Spieler natürlich. Jeder will sich empfehlen, jeder will dabei sein. Jeder will dieses Erlebnis jetzt in diesem Winter, auch wenn es jetzt das Ziel jetzt wahrscheinlich nicht das große Erlebnis an sich ist, aber das Erlebnis, so eine WM mal im Winter spielen zu können, ist natürlich irgendwie auch was Besonderes. Und da will man natürlich dabei sein. Und deswegen glaube ich schon, dass da jetzt guter Zug drin sein wird in den Spielen, dass das jetzt keine Spiele sein werden, wo man schaut und hier mal ein bisschen probieren und tralala. Glaube ich nicht. Also dafür sind die Spieler dann auch zu motiviert. Na, da gibt's ja dann wirklich ganz wenige, die sich ganz, ganz sicher sein können, egal was passiert, dass sie dabei sind. Und deswegen glaube ich schon, dass es interessante Spiele sein werden.
Der Gladbacher Hoffmann hat von Hansi Flick schon den Freifahrtschein bekommen. Der wird dabei sein und wahrscheinlich auch Marco Reus. Da können wir, glaube ich, alle glücklich sein, dass der sich im Derby am letzten Samstag nicht so schwer verletzt hat. Sebastian Kehl hat, glaube ich, gesagt, ja, sie rechnen so mit 3 bis 4 Wochen, aber die WM wäre nicht in Gefahr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für Marco Reus, der zuletzt ja in ganz ordentlicher Form gewesen ist.
Das stimmt, ja. Also das wäre wirklich tragisch, wenn das jetzt passiert wäre, dass er wieder länger ausfällt und da gar keine Chance mehr hat. Und dementsprechend lass uns mal die Daumen drücken, dass er so ein Erlebnis auch mal mitnehmen kann und dass er da dabei ist und da nochmal seinen Stempel irgendwie aufdrücken könnte, wäre dann, glaube ich, ein halbwegs versöhnlicher Abschluss für ihn so mit dem Thema Nationalmannschaft.
Ist jetzt sowieso natürlich bei vielen Fußballern, die passen da natürlich auch auf, weil du hast es gerade gesagt, auch wenn der Austragungsort der Weltmeisterschaft sicherlich mehr als diskussionswürdig ist, trotzdem will jeder dabei sein und wenn du dir jetzt eine schwere Verletzung zuziehst, dann weißt du, okay, du hast im November oder Anfang Dezember viel Freizeit und bist dann eben nicht mit dabei.
Ja, genau.
Die Nachspielzeit.
Sebastian, das war das Rasengeflüster am Montag. Ich entlasse dich nicht, ohne dich zu fragen. Meine Lieblingsfrage am Schluss. Was ist mit den Serien dieser Welt?
Ja, also es gibt ja ganz viele Game of Thrones Fans. So dementsprechend kann man natürlich dann verweisen auf House of the Dragon. Ne? Also okay. Da gibt es viele Parallelen und viele ähnliche Situationen und ich glaube, für alle, die gern Game of Thrones geguckt haben, die sollten bei House of the Dragon auch mal einschalten. Da gibt es viel Kämpfen, viel Leidenschaft und viel hinterlistige Aktionen. Auch die ein oder andere Nacktszene ist auch wieder dabei. Logischerweise, wer die anderen Folgen gesehen hat und ja, dementsprechend kann das erstmal nicht so ein großer Fehler sein, da mal einzuschalten.
Okay. Du, und dann frage ich mich noch, serienfrei momentan. Wirklich komplett serienfrei. Also von daher, erst wenn wieder diese kuscheligen Herbstabende kommen, werde ich mal wieder gucken, welche Serie ich mir anschaue. Aber aktuell eher schwierig. Ich habe letzte Woche viel Fußball konsumieren müssen auch. Und gönne mir jetzt auch mal eine kleine Auszeit in der Länderspielpause. Ja, danke. Welchen Frühsport hast du denn gemacht heute? Das interessiert mich jetzt noch zum Schluss.
Welchen? Ich mache zurzeit nur HIIT-Workouts. Also wer das nicht kennt, das ist High Intensive Interval Training. Also wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Über 45 Minuten meistens so. Also wirklich sehr schweißtreibend. Weil das natürlich auch so ein bisschen mein Sport dann abgehakt ist. Ich laufe derzeit etwas weniger. Versuche mich da mal ein bisschen zu schaffen und mache ganz, ganz viele Workouts in diesem Sinne, tauche da bei YouTube ein und mache es da wirklich manchmal ganz einfach und gebe ein, was ich möchte und dann probiere ich mich auch mal so ein bisschen durch, also kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen, dann so mal zu gucken, was das Richtige für einen ist. Ne? Es gibt ja ganz viele Trainingsansätze auch, aber diese HIIT-Trainingseinheiten sind schon sehr, sehr gut und kann ich nur empfehlen.
Ja, habe ich teilweise in der Corona-Zeit gemacht, wenn dann irgendwelche muskelbepackten Menschen vor irgendwelchen Brücken stehen, dort die Matte auslegen und dir dann Übungen zeigen, wo du denkst, wie macht der Mann das jetzt einfach? Wie soll ich das nachmachen? Ja, aber okay,
versuchen,
irgendwie kriegt man es dann hin.
Ja. Kern ist versuchen. Man wird immer besser. Das ist ja das Gute am Sport auch, dass man sich schnell verbessert. Und dass man auch schnell Erfolge sieht, wenn man einfach diszipliniert dranbleibt. Das ist, glaube ich, so, ne? Also einer der Pfeiler der Gesundheit, ne? Sport natürlich, Schlaf, um das nochmal hinzuzufügen, der andere, Ernährung auch nochmal und natürlich Stressabbau, ne? Also viele von uns haben Stress im Job und dementsprechend ist es auch wichtig, wie man diesen Stress abbaut. Deswegen mache ich viel Meditation, viel Atmung auch. Ne? Atmung ist so ein Thema, wo ich mich reingebissen habe jetzt in letzter Zeit, wo ich vor 2 Jahren noch gesagt hätte, geh mir weg damit. Aber tut mir sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Und so kommt man echt runter. Und ja, dementsprechend versuche ich alle diese Säulen zu bearbeiten, dass ich ein weitestgehend gesundes Leben führe, Jens. Ich höre dich schon wieder schmunzeln. Ich gebe dir immer mehr. Man muss dazu sagen, liebe Leute, ich will es mal sagen, Jens Umbreit ist in bestechender Form. Er hat letztens, als wir uns in Dresden gesehen haben, hinter einer Laterne gestanden. Ich habe ihn gar nicht gesehen, so schlank ist er. Man hat wirklich nur seine Silhouette erkannt. Und also großes, ich kritisiere Jens ja auch oft für seine vermeintlich schlechtere Ernährungsweise, aber er hat sich da wirklich unfassbar reingebissen und ist auf einem richtig, richtig guten Weg und
danke.
Sag ihm das auch oft.
Danke, Coach
Schuppan. Mein Respekt dafür.
Ja, danke. Ich versuche sogar seit 8 oder 9 Tagen mal alkoholfrei zu leben. Nach ein paar Tagen Mallorca war das auch dringend erforderlich. Das klappt ganz gut. Ernährung würde ich sagen, so durchwachsen, aber Schlaf und Stressabbau bei mir mangelhaft. Muss ich wirklich zugeben, absolut mangelhaft und ausbaufähig. Da bin ich quasi der VfL Bochum sozusagen. Aber okay, da arbeiten wir dran. Gemeinsam mit dir. Ich höre immer auf deine Ratschläge und versuche die umzusetzen. Es gelingt mir leider nur sehr selten. Sebastian, was uns hoffentlich bald wieder gelingt, ist eine neue Folge vom Rasengeflüster. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir eine schöne, angenehme Woche im Herbst. Es ist wirklich schon so ein bisschen diese Herbststimmung, die jetzt aufkommt. Machen wir das Beste draus. Danke und einen guten Wochenstart.
Mir hat es auch viel Spaß gemacht, Jens. Und ja, freue mich auch schon wieder auf die nächste Aufnahme. Und ja, es ist wirklich kalt geworden. Und dementsprechend passt auf euch auf und liebe Grüße.
Das war Sebastian Schuppan. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Heute wieder exklusiv mit Radeberger Pilsener. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsener. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify hinterlasst, dann freue ich mich sehr darüber. Passt gut auf euch auf.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.